Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Was halten Sie von Ibiza als Urlaubsinsel?
Persönlich gesagt, glaube ich, würde ich nicht mehr dort auf Urlaub hinfahren wollen. Also ich war noch nie ein Fan von Ibiza. Ich finde, Ibiza ist so diese Art Urlaub, wo man nachher Urlaub vom Urlaub braucht. Es gibt Leute, die das mögen. Ich hätte es vielleicht auch gemacht in meinen 20ern. Mittlerweile glaube ich nicht, dass ich es machen würde. Wobei ich weiß, dass es durchaus auch ruhige und schöne Orte dort gibt, aber es ist einfach, für mich ist Ibiza irgendwie belegt mit dieser Thematik, dieser politischen. Und ich kenne schönere Orte auf der Welt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Julian Hessenthaler, der Mann hinter dem Ibiza-Video.
Ja, servus nach Wien, Julian Hessenthaler im Studio vom ORF. Wann haben Sie denn das letzte Mal an das Ibiza-Video denken müssen?
Tja, denken aktiv wahrscheinlich schon länger her. Angesprochen wäre ich fast wöchentlich darauf in irgendeiner Art und Weise. Entweder weil es medial kommt. Ich hatte jetzt vor kurzem in einem Talk in Hamburg beim CCC, Chaos Computer Club. Und da war es natürlich wieder Thema. Es ist mittlerweile auch wieder etwas mehr themenschwer aufgrund der politischen Gegebenheiten hier in Österreich, die sich da neu ergeben haben in den letzten Tagen. Aber es begleitet mich natürlich, also wie die meisten Leute, deren Leben bis zu einem gewissen Grad durch ein singuläres Ereignis geprägt wird, ist es auch bei mir so, ob man das will oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht, das ist einfach Teil meiner selbst geworden, nehme ich mal an.
Ist es nun Fluch oder Segen für Sie gewesen?
Ich sehe es weder als Fluch noch als Segen. Also ich habe jetzt nicht unglaublich davon profitiert. Ich habe sicher darunter gelitten, aber das war mir auch klar, dass es für mich persönlich Nachteile mit sich bringen könnte in dem Zeitpunkt, als ich mich zur Ausstrahlung entschloss oder zur Übergabe an die Medien. So gesehen, keins von beiden.
Nun ist das Ganze 5 Jahre her und für die, die vielleicht damals noch zu jung waren oder die sich nicht so genau erinnern können, die Geschichte nochmal im Kurzrückblick, also der Inhalt dieses sogenannten Ibiza-Videos, das ja sehr, sehr große Wellen geschlagen hat. Es ging um den damaligen Chef der FPÖ, Heinz-Christian Strache. Vielleicht erzählen Sie mal weiter.
Es ging um Herrn Strache und seine rechte Hand damals, den Herrn Gudenus, Johann Gudenus. Es ging darum, dass ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, Anwalt war oder ist eigentlich noch, der hatte einen Mandanten. Das war der Sicherheitsmann vom Herrn Strache und der kam bereits Jahre, bevor ich diesen Anwalt traf, zu ihm und berichtete ihm von allen möglichen fragwürdigen bzw. möglicherweise korruptiven Handlungen des Herrn Strache. Als dieser Anwalt mich dann im Laufe unseres Kennenlernens darauf ansprach, ob ich mir das anschauen wollte, dieses Material, dieses Bodyguards, tat ich das, kam zu der Überzeugung, dass es wahrscheinlich der Wahrheit entsprechen würde, aber alleine nicht beweiskräftig genug wäre, um Herrn Strache damit zu konfrontieren bzw. damit zur Rechenschaft zu ziehen. Und dadurch wurde die Idee geboren, mit Hand einer Fake-Legende, in dem Fall einer angeblichen russischen Oligarchennichte, Herrn Strache zu locken, wenn man so will, auch in eine Falle zu locken. Wobei man dazu sagen muss, diese Falle hat er bereitwillig selber betreten. Also es hat ihn keiner reingestoßen, das war schon er selber. Aber das ist, glaube ich, der Hergang.
Ja.
Der saß dann in Ibiza mit mir und dieser Oligarchennichte und dem Herrn Gudenus und seiner Frau damals und schwadronierte stundenlang, an die 7 Stunden lang, über alle möglichen Dinge, inklusive primär der Übernahme des größten Boulevardblattes des Landes, um ihn bei der kommenden Wahl zu Nummer 1 zu pushen, indem man Journalisten austauschen würde und praktisch parteiliche Berichterstattung ermöglichen würde in seinem Sinne, und dafür war er zumindest theoretisch bereit, alle möglichen Staatsaufträge zu vergeben an diese Oligarchennichte oder ihr nahestehende Firmen, um also quasi ein Quid pro Quo zu schaffen.
Dieses Video hat Geschichte geschrieben. Was waren politisch die Folgen?
Nun, politisch waren die Folgen relativ markant. Einen Tag nach Ausstrahlung trat Herr Strache zurück, Herr Gudenus. Beide legten ihre Ämter nieder und knapp eine Woche später kollabierte dann die Bundesregierung des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Es kam zu einer Expertenregierung in Österreich, dann kam es zu Neuwahlen, die erste Regierungsbeteiligung der Grünen mit sich brachte. Und jetzt, knapp 5 Jahre später, stehen wir vor einer Kanzlerschaft der FPÖ wieder. So gesehen brachte es viel und dann auch wieder nicht so viel, wie man hätte denken können.
Sie sagen es gerade eben, das hat damals ein politisches Erdbeben, wenn man so will, verursacht, auch die FPÖ kurzzeitig zerlegt oder zumindest wirklich diskreditiert. Jetzt steht diese rechtspopulistische Partei im Grunde genommen vor der Kanzlerschaft. Wie erklären Sie sich das, diese Wendung, in so relativ kurzer Zeit?
Das ist tatsächlich erstaunlich, es ist auch bedenklich, es ist auch real. Ich erkläre es mir dadurch einerseits, dass die ÖVP, also die Partei des Herrn Kurz, dann sehr viel stärker in den Korruptionssumpf gezogen wurde. Aber nichtsdestotrotz, die FPÖ hat es geschafft, sich absurderweise als Antikorruptionspartei zu verkaufen in dieser Zeit. Die Oppositionskräfte haben sicher auch einen Teil dazu beigetragen, indem sie ihre Rolle als Opposition, sagen wir mal, eher nicht sehr wahrgenommen haben. Und dann kam wahrscheinlich auch noch dazu, dass mit Corona und diesem sehr extrem rechten Kurs des Herrn Kickl in diesen Sachen parallel Realitäten geschaffen wurden. Ich würde behaupten, ähnlich wie in Deutschland mittlerweile mit der AfD.
Also Herbert Kickl war damals Innenminister und ist ja heute mehr oder weniger der kommende Kanzler der FPÖ.
Richtig, also er war damals Innenminister, wurde gedrängt zum Rücktritt. Das hat dann eigentlich zum Bruch der Regierung geführt, weil die FPÖ nicht bereit war, ihn auch rauszuschießen zu lassen durch die ÖVP, nachdem sie meinten, Kickl hat nichts mit Ibiza zu tun, was prinzipiell richtig ist. Jetzt hat er dann auf in sich eigenem Wege die Politik der FPÖ sehr weit nach rechts, weiter als nach rechts getragen, als es Herr Strache damals tat. Und das hat offenbar verfangen, teilweise auch, wie ich behaupten würde, aufgrund eben dieses alternativen Medienapparates, dieses Paralleluniversums, wo einfach Fakten nicht mehr Fakten sind und Alternative Facts und Post-Truth und wie auch immer man das nennen will. Und ja, also ich glaube, die Mechanismen sind auch in Deutschland durchaus zu beobachten. Ich glaube nur, sie sind noch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber dass die AfD und die FPÖ durchaus enge Beziehungen miteinander pflegen, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Julian Hessenthaler aus Wien, der Mann hinter dem Ibiza-Video, ist heute aus Wien zugeschaltet. Das Ganze ist ja später auch verfilmt worden. Es gab tausende von Zeitungsartikeln, es gab auch Bücher und jetzt haben Sie selber eins geschrieben. Warum?
Nun, eigentlich, weil ich es bis zu einem gewissen Grad leid war, andere Leute über mich selbst und meine Geschichte die ganze Zeit reden zu lassen. Andererseits auch, weil es einfach teilweise noch immer falsche Auffassungen gab beziehungsweise Missverständnisse in der Erzählung, zumindest aus meiner Perspektive. Und auch, weil ich eine Ambition hatte, dieses Thema, zumindest meine Sicht dieses Themas, vor der damaligen Nationalratswahl, die jetzt letzten September war, an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn man so will. Das waren die Hauptbeweggründe. Ich fand, es war durchaus anhand der Gegebenheiten es wert, es zumindest meine Sicht der Dinge und meine Meinungen dazu der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Hat es Ihnen denn gut getan, dieses Buch zu schreiben? Denn Sie sagen ja selber, es ist viel erzählt worden. Sie sind auch in ein komisches Licht zum Teil gerückt worden, dass Sie selber mal Ihre Geschichte erzählen konnten.
Natürlich, ja. Ich hatte eine Ghostwriterin. Das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit und es hatte sicher einen gewissen psychologischen reinigenden Effekt, wenn man so will, das mal so alles in einem Stück von der Seele zu reden, wenn man das so sagen will. Natürlich habe ich auch für mich ein paar Erkenntnisse mitgenommen. Manche andere Dinge waren schwieriger für mich niederzuschreiben, einfach weil ich jemand bin, der eigentlich recht zurückgezogen ist und sehr privat ist. Also ich pflege keine Social-Media-Profile oder zumindest pflegte ich keine, bevor jetzt diese Ibiza-Sache war.
Das Buch heißt Nach Ibiza, der lange Schatten eines Skandalvideos, warum unsere Demokratie in Gefahr ist. Über diese Demokratie werden wir auch sicher noch reden. Sie haben schon erzählt, Sie haben das gemeinsam geschrieben mit einer Frau, Barbara Todt heißt sie, ist Historikerin und Autorin beim Falter, einer sehr renommierten Zeitung aus Wien. Ja, erzählen Sie uns noch ein bisschen von dieser Reise in Ihr Leben und auch in diesen, nochmal in diesen Skandal rein. Kam es Ihnen in manchen Punkten so vor, als wäre es fast ja wie ein Thriller? Ich meine, da passieren Dinge, die eigentlich unglaublich sind. Also diese versteckten Kameras später, als sie sich verfolgt gefühlt haben, auch tatsächlich verfolgt wurden, weil man aufklären wollte, wer steckte hinter diesem Video. Sie haben sich versteckt. Es waren seltsame Grenzübertritte, ein Versteckspiel. Sie hatten 6 verschiedene Handys. Also wenn man das alles so liest, kommt einem ja fast vor wie eine Agentengeschichte.
Nun ja, also für mich, ich höre das oft und für mich war es tatsächlich nicht ganz so. Ich meine, es war stressig, es war unglaublich belastend. Es war natürlich, also diese Massivität an Verfolgung und etc. war etwas, was ich auch aus meinen früheren Jobs nicht gewohnt war. Aber jetzt tatsächlich, was Agenten-Thriller angeht, hatte ich andere Erfahrungen in meinem Berufsleben, die da weitaus näher heranreichen, würde ich behaupten. Aber ja, es ist richtig, ich hatte mich versteckt, ist vielleicht das falsche Wort. Der Punkt war, ich hatte den Eindruck, dass man möglicherweise versuchen würde, mir etwas unterzuschieben. Und um das zu verhindern, habe ich versucht, mich also nicht auffindbar zu machen. Wir hatten den Behörden mehrfach angeboten, für eine Einvernahme bereitzustehen. Das haben sie nicht aufgegriffen. Wir hatten gefragt, ob es Haftbefehle gibt. Das wurde nicht beantwortet. Es war jetzt nicht, dass ich auf der Flucht war, aber ich wollte vermeiden, dass ich in die Position komme, wo mich also jemand geneigt hat. Und jetzt meine ich nicht mal die Behörden, sondern es gab durchaus auch private Seiten und Kräfte, die sehr vehement versucht haben, aus dem einen oder anderen Grund meiner habhaft zu werden. Das war auch durchaus garniert mit sehr fragwürdigen Methoden und Vorgangsweisen. Und das war der Grund, warum ich also versuchte, nicht in die Position zu kommen, wo jemand x-beliebiger, aus welchem Motiv auch immer, in der Lage sein würde, mir einfach unerwartet meiner habhaft zu werden oder mir etwas in mein Umfeld, in meinen Umkreis zu kommen.
Wir kommen nochmal zurück dazu, wie eigentlich alles anfing, also der Reihe nach. Sie haben schon gesagt, es ging um den damaligen Fahrer von Heinz-Christian Strache von der FPÖ, der wusste oder gesagt hat, da würden vermutlich krumme Dinge laufen. Und dann ging es um einen Anwalt, den der kontaktiert hat, den Sie wiederum kannten. Und dann kam eben die Idee auf, man müsste im Grunde genommen so eine Art Falle aufbauen. Für Heinz-Christian Strache von Ibiza war damals noch gar nicht die Rede. Und Sie selber schreiben auch, es war eigentlich nicht als Politikskandal geplant, eher als simpler Freundschaftsdienst. Erzählen Sie nochmal von diesem Ausgangspunkt, wo Sie sich gedacht haben, was machen wir? Wie können wir Beweis herstellen, dass da krumme Dinge laufen?
Nun, der Hintergrund war, dieser Bodyguard hatte diesem Anwalt übergeben Material, das beinhaltete einerseits Fotos von Geldtaschen im Kofferraum mit relativ hohen Bargeldsummen, in so irgendwo mittlere sechsstellige Betrag. Das war angeblich Geld, das Herr Strache akquiriert haben sollte aus dem Verkauf eines Nationalratsmandats oder aus einem Listenplatz. Dieses Geld sollte von ostukrainischen Oligarchen stammen, die das angeblich 10 Millionen Euro gezahlt haben sollen dafür. Das an sich war eigentlich der Punkt, der mich packte an der Sache. Man muss dazu sagen, Herr Strache bestreitet all das. Er spricht von einem Komplott und einem, ich weiß nicht was, seit knapp 10 Jahren. Wie dem auch sei, das war die Ausgangslage. Für mich war aufgrund dessen, dass dieser Bodyguard selbst Polizeibeamter war und als Polizeibeamter dem Amtszeit unterliegt und sprich, also wenn der eine Straftat wahrnimmt, hätte er sie melden müssen. Das hat er nicht getan, damit hat er sich also selber strafrechtlich zumindest auf dünnes Eis begeben. Und nun hatte man also in der Theorie einen theoretischen Whistleblower, wenn man so will, der selbst schon eine Straftat möglicherweise gesetzt hatte, indem er das nicht gemeldet hatte, der jetzt mit Material, das an sich ohne seine Aussage nicht unbedingt beweiskräftig war, wenn auch glaubhaft, einen führenden Politiker belasten wollte, könnte, sollte. Dass das an sich eine recht schlechte Ausgangslage ist, ist, glaube ich, relativ leicht verständlich und auf Basis dessen kam dann die Idee zustande, nun, warum versuchen wir nicht, Material zu generieren, das diese Behauptungen und dieses Material des Bodyguards unterstützt. Und das war die Idee zu Ibiza. Dazu muss man verstehen, es war aufgrund meines Jobs als Sicherheitsberater für diverse multinationale Konzerne, war speziell Infiltration und Legendenbildung eine meiner Kernaufgaben. Und dadurch kam dann die Idee zustande. Man muss verstehen, ich brachte das eigentlich damals, ich nahm das nicht sonderlich ernst. Also für mich war das am Anfang, mein Freund ist ein Anwalt, wir hatten das über Drinks ein paar Mal angetastet, das Thema. Für mich war das jemand, der ein bisschen vielleicht langweilig war am Feierabend und der halt sich irgendwie gerne in der hypothetischen Gedankengängen belustigen wollte, was man alles machen könnte, wenn man denn wollte. Und als es dann tatsächlich dazu kam, dass das real wurde, war das eine sehr schnell eskalierende Sache, die, glaube ich, keiner von uns beiden so wirklich vorausgesehen hatte und die uns auch ab einem gewissen Zeitpunkt sicher mehr mit sich riss, als dass wir sie steuerten. Und es waren mit Sicherheit auch viele Dinge, die, auch wenn das Endresultat vielleicht beachtlich sein mag, wenn man selbst dabei war, durchaus eher improvisiert ausgeschaut hätten.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Julian Hessenthaler, der Mann hinter dem Ibiza-Video.
Ja, wir kehren gleich dazu nochmal zurück. Jetzt wollen wir aber erstmal über Ihre Vorgeschichte reden, Herr Hessenthaler. Reisen in Ihre Kindheit, und die beginnt 1980 in Wien. Als Julian Wiegele steht in Ihrem Buch. Warum hatten Sie einen anderen Namen?
Es war tatsächlich der Name meiner Mutter. Meine Eltern waren damals noch nicht verheiratet, und als sie dann heirateten, nahm ich den Namen meines Vaters an, so gesehen.
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Meine Mutter war fürs Außenministerium tätig und mein Vater war Kunsthändler im weitesten Sinne, würde ich behaupten.
Kunsthändler, ja, inwiefern?
Nun, weil es ein bisschen schwierig ist einzugrenzen, also Kunst, mein Vater hat damals, er hat angefangen als Reiseleiter und hat dadurch durch seine Tätigkeit die Welt recht breit bereist und kam zur damaligen Zeit, offenbar war das anders aufgrund nicht vorhandenen Internets etc., dass in manchen Teilen der Welt manche Dinge sehr viel billiger sind als in anderen Teilen der Welt, und hat also angefangen mit Uhren und Schmuck und etc. aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die er bereiste, diese dann teils nach Österreich zu bringen und hier damit also das zu verkaufen, mehr an Händler als in einem Geschäft.
Also klingt so ein bisschen nach Import-Export.
Das war sicher, also Import-Export war es mit Sicherheit. Import-Export kann man alles von Coca-Cola-Flaschen bis zu Reisekoffern, also so gesehen ja, Kunsthandel, Import-Export, wenn Sie so wollen.
Es war, so schreiben Sie in Ihrem Buch, ein Leben mit vielen Umzügen. Wie oft sind Sie in Ihrem Leben umgezogen? Wie viele Wohnungen haben Sie ungefähr gewohnt?
Ich habe keine Ahnung. Viel. Mit Sicherheit mittlere, zweistellig.
Mehr als 10?
Ja, mit Sicherheit.
30, also 40, 50?
Irgendwo zwischen 30 bis 50, würde ich sagen, scheint realistisch.
Wie kam das? Also warum so oft?
Nun, einerseits ist es so, dass aufgrund der Verträge, die meine Mutter hatte, die waren normalerweise, glaube ich, gestaffelt immer auf 2 Jahre oder 4 Jahre teils. So gesehen, das war mal meine Kindheit, dass wir halt recht oft umgezogen sind auf Basis dessen. Und dann bin ich im Privaten hier, also ab den 20ern oder eigentlich ein bisschen früher schon, selbst sehr oft umgezogen. Einerseits, weil ich zu meiner Mutter gezogen bin, die damals in Luxemburg war. Dann hatte ich eine langjährige Beziehung, die in die Brüche ging oder die ich beendete. Und das hat mich dann auch in gewisse private Verwirrungen gestürzt. Und habe dann aufgrund dessen sehr viel Umzüge vor mir gehabt. Jetzt nicht unbedingt gezwungenermaßen, es war einfach so, ich habe eine Zeit lang mich versucht, schätze ich mal, wenn man so will, selbst zu finden oder meinen Weg zu finden. Und dann war es wiederum aufgrund meiner beruflichen Tätigkeiten oft notwendig, dass ich, weil wenn man länger als ein paar Wochen irgendwo ist, dann werden Hotels irgendwann sinnlos, dann nimmt man halt Wohnungen, und dementsprechend habe ich sehr viel Erfahrung in Kisten packen und Wohnungen einrichten und solche Dinge.
Also als Kind schon in den USA gelebt, in Indien gelebt, in Japan gelebt. Ich stelle es mir auch nicht ganz so einfach vor, weil es sind ja immer wieder neue Sprachen, es sind auch immer wieder neue Schulen, neue Menschen, und als Kind ist man schon anpassungsfähig, aber irgendwo hat es auch seine Grenzen.
Ja, mit Sicherheit. Also meine Eltern waren, wir sind sehr viel gereist. Ich glaube, ich habe bis auf eine sehr kleine zweistellige Zahl alle Länder dieser Welt gesehen, was meine Eltern sicher gut meinten. Das Problem ist, für mich war das damals als Kind weniger das, was mich so sonderlich begeisterte. Diese Freundschaften, die man immer wieder neu aufbaut, dann wieder hinter sich lassen muss, speziell für jemanden wie mich, der also wie gesagt relativ mal am Anfang zurückgezogen und distanziert ist bei neuen Kontakten, war das sicherlich belastend und war sicherlich auch mit ein Grund, warum dann bei Scheidung meiner Eltern ich mich also quasi dafür entschloss, in Wien zu bleiben. Als meine Mutter für die EU nach Luxemburg ging, das hat sie mir auch bis zum gewissen Grad sicher übel genommen. Ja, das war mit Sicherheit nicht einfach. Es hat mir, wie gesagt, Rückblick, was ich vorher angesprochen habe, hat mir sicher auch viel gegeben. Aber damals habe ich das noch nicht so gesehen. Also ich habe sicher durch all diese Reisen einen sehr weiten Horizont bekommen und ein sehr breites Verständnis über Menschen und Leute und Kulturen und Werte. Aber es war sicher zur damaligen Zeit nicht meine Traumvorstellung.
Sie waren Einzelkind, dachten Sie, bis Sie 13 waren, und dann?
dann kam der Scheidungsgrund, es kam eine Halbschwester zutage, die nicht sehr viel jünger war als ich, und dementsprechend kann man sich ausrechnen, wie die Reaktion darauf war.
Und was war das für ein Aufeinandertreffen mit der Halbschwester?
Ach,
für Sie?
Das Aufeinandertreffen war für mich eigentlich jetzt nicht sonderlich ereignisreich. Also ich habe meine Halbschwester, glaube ich, insgesamt zweimal in meinem Leben gesehen. Keins von beiden Malen jetzt sonderlich innig so gesehen. Für mich war das eher ein Aha-Erlebnis, ähnlich wie für meine Mutter offenbar. Aber es war jetzt nicht etwas, was mich sonderlich irgendwie aus der Bahn geworfen hätte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind sehr viel rumgekommen. Ich frage mich, was haben Sie denn eigentlich so gedacht, was Sie mal werden wollen?
Ganz ursprünglich war meine Idee damals, ich wollte Diplomat werden. Das war so mit 14, die
was
noch
man halt
sehr,
mit 14 für einen Berufswunsch hat. Berufswunsch Diplomat.
Ja, ich fand das interessant. Also an sich trotz all diesen Nachteilen, die ich damals empfand durch diese permanenten Ortswechsel und Reisen, fand ich also diese Vielfalt an Kulturen und auch der Wert, der einem, also quasi, jetzt war meine Mutter nicht Diplomatin, aber irgendwie mit einem Dienstpass ausgesehen, was so die Unterstufe zum Diplomatenpass ist, also durchaus auch mit dem Respekt, den man einem zollt, also es war schon durchaus nicht unbeeindruckend für mich. Die Gehälter sind bekanntlich jetzt auch nicht schlecht, so gesehen schien das jetzt kein so schlechter Berufswunsch zu sein. Es kam bekannterweise nicht so, aber das war damals ursprünglich, glaube ich, mein erster Berufswunsch. Ja.
Und wie kam es dann wirklich, nachdem Sie die Schule abgeschlossen haben, was war Ihr Einstieg in die Berufswelt?
Nun, eigentlich war mein Einstieg in die Berufswelt sehr langsam, weil tatsächlich, wir waren jetzt nicht vermögend, aber wir waren jetzt auch weit von arm entfernt. Ich habe also meine 20er, würde ich behaupten, durchaus genossen und eher so nebenbei irgendwelche Dinge gemacht, die jetzt nicht unbedingt vielleicht einem klassischen Job entsprechen. Ich habe mich ein bisschen in der Gastronomie betätigt, habe Veranstaltungen mitorganisiert. Dann hatte ich in Luxemburg, war ich in der Gastro als Teilbesitzer. Daneben habe ich teilweise versucht, meinem Vater nachzuahmen, indem ich also quasi Kontakte vermittelte auf Provisionsbasis, also dadurch, dass ich doch recht viele Leute kennengelernt hatte. Wenn also mal jemand, keine Ahnung was, eine spezielle Uhr suchte oder irgendjemand ein teures Auto zu verkaufen hatte, dann kannte ich vielleicht jemanden, der dafür Interesse hatte. Also jetzt nicht etwas, was klassisch einem Anstellungsverhältnis entspricht. Und dann kam ich in meiner Zeit in Luxemburg in Kontakt mit jemandem, der mich in diese Branche einführte, die mich dann zu meinem eigentlichen Job, wenn man so will, brachte. Also diese Sicherheitsberatung, Private Intelligence Sache. Und das war dann durchaus etwas, was mich interessierte.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Julian Hessenthaler in den Halbwelten unterwegs.
Damals, als junger Mann, wie würden Sie uns diese Halbwelten beschreiben?
Nun, es kommt darauf an, also Halbwelten, ich glaube, in meinem Buch habe ich diese Halbwelten beschrieben als diese Zeit, als ich eben nach diesem Ende meiner langjährigen Beziehung etwas ziellos durch mein Leben wandelte, wenn man so will. Da war ich primär in dieser Partyszene verhaftet, wenn man so will. Also ich habe versucht, mich abzulenken von meinen emotionalen Schmerzen, wenn man so will, durch sehr intensives Weggehen und Clubbesuche etc. Das waren also eher teils Halbwelten, wie sie nun mal in der Clubkultur zu finden sind, glaube ich, auch überall. Und dann als beruflich gesehen waren es vielleicht auch Halbwelten, aber Halbwelten, in die ich also gezielt eingetaucht bin.
Also Sie haben dann angeheuert bei einer Firma, die heißt die Gruppe Sicherheit. Und versuchen Sie uns mal zu erklären, was das für ein Laden war und was Sie da so gemacht haben.
Tja, das war tatsächlich ein recht skurriler Laden. Das war eine Bude, muss man sagen, rückblickend. Auch wenn ich das damals nicht wirklich noch so verstand, einfach schlicht und ergreifend aufgrund dessen, dass ich nicht wirklich Teil der Firma war, sondern ich war so, wenn man will, ein Subcontractor, also ein subalterner Zuarbeiter, der also Rechnungen gelegt hat, Berichte geschickt hat. Aber ich war jetzt nicht in die Firma integriert und aufgrund dessen war mir auch damals noch nicht wirklich bewusst und klar, was da alles vor sich ging in dieser Firma. Später, aufgrund von diversen Gerichtsverfahren, wurde es mir dann klar und auch von Dingen, die ich selbst mitbekam, es war eine Bude. Man muss ehrlich sagen, eine Bude mit allen Interpretationen, die das zulässt.
Also wir lassen unsere Fantasie ein bisschen schweifen. Es ging, so schreiben Sie auch, zum Beispiel darum, Zigarettenschmuggel aufzudecken im Auftrag von einer Zigarettenfirma, die natürlich daran Interesse hatte, dass das eingestellt wird. Aber da bewegen uns dann wahrscheinlich schon in Welten, wo es auch gefährlich werden könnte.
Ja, mit Sicherheit. Also deswegen, was ich vorher schon sagte, also für mich ist Ibiza jetzt, weil Sie von Agenten-Thriller sprachen, mit Sicherheit nicht also unter den Top 5 der Dinge, die meine Tätigkeit umfasst haben, die ich als Agenten-Thriller betrachten würde. Auch vom Risiko, also es war eine andere Art Risiko. Mir war schon klar, dass das also der in die Politik die Hände reinzustecken und drin rumzurühren, dass das alle möglichen Konsequenzen mit sich bringen könnte. Aber es war trotzdem risikotechnisch etwas ganz anderes als das, was ich teils vorher gemacht hatte, wo man dann tatsächlich über also persönliche, körperliche Unversehrtheit nachdenken muss und ähnliches. Das war Ibiza sicher nicht.
Gut, aber Sie waren offensichtlich auch so ein bisschen gestellt durch all das, was Sie schon erlebt hatten in Ihrer Berufswelt, welterfahren, auch vielleicht ein bisschen furchtlos, dass Sie sich in dieses Abenteuer reingestürzt haben. Jetzt ist ja bei diesem Ibiza-Video, musste ja zunächst mal Vertrauen aufgebaut werden, damit Sie diese vermeintliche Oligarchennichte platzieren können. Erstmal musste der Kontakt hergestellt werden und dann musste man ja überhaupt erstmal dafür sorgen, dass die andere Seite, also in dem Fall Strache und sein Adlatus, Feuer fangen und zugleich auch Vertrauen aufbauen. Wie haben Sie das angestellt?
Das ist das, was eigentlich fast alle meine Tätigkeiten umfasst haben. Der erste Schritt ist immer Access, Access, Access. Also man braucht Zugang zu wem auch immer, zu seinen Zielpersonen. Dann fängt man an, Vertrauen aufzubauen mit einer möglichst sinnvoll gestalteten Legende, die im Idealfall dichter gestrickt sein sollte, als unsere bei Ibiza war. Das war schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass hinter den üblichen Aufträgen, wenn da ein Konzern dahinter steht, auch ganz andere Ressourcen dahinter stehen. Bei Ibiza war der Fall, dass also da dieser Anwalt das finanzierte und dann auch irgendwann einmal die Lust daran verlor, noch mehr zu finanzieren, was alle möglichen Unwegsamkeiten mit sich brachte, die ich normal nicht gewohnt war. Aber ja, also das ist im Prinzip Vertrauen aufbauen. Die meisten Leute funktionieren nach gewissen Schemen, sei es Gier, sei es Neid, sei es Machtgeilheit, sei es was auch immer was. Wenn man das mal verstanden hat, was jemanden so primär motiviert, dann kann man relativ bald mal sich mit etwas Fantasie etwas ausdenken, was möglicherweise für diese Person interessant sein könnte. Und wenn man dann ein gewisses Pool an Erfahrung und Kreativität und auch finanziellen Backing mit sich bringt, dann ist man vielleicht auch in der Lage, so etwas auf die Beine zu stellen, das dann für das Gegenüber durchaus real wirkt und ihn dazu motiviert, die Sache weiterzuverfolgen.
Womit könnte ich denn Sie ködern, wenn ich jetzt irgendwie Sie auf die schiefe Bahn bringen wollte?
Keine Ahnung. Ich bin im Gegensatz zu dem, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Ich bin auch schon oft getäuscht worden in meinem Leben. Also ich bin nicht gefeit vor Täuschungen. Auch für mich ist es jedes Mal eine schmerzliche und bittere Erfahrung. Ich würde auch behaupten wollen, dass man Herrn Strache und Herrn Gudenus Unrecht tut, wenn man jetzt lacht und sagt, mein Gott, wie dumm und wie dümmlich. Das waren sie mit Sicherheit, aber gleichzeitig würde ich auch behaupten, dass mit genug Zeit, Aufwand und Möglichkeiten es eigentlich niemanden gibt, den man nicht ködern könnte.
Also, was wäre denn gewesen, habe ich mich gefragt, wenn man zum Beispiel Ihren Ausweis hätte sehen wollen. Sie haben sich ja als ein Viktor ausgegeben, es wäre ja relativ schnell, oder?
Nee, das war tatsächlich nur einmal am Telefon. Also wir haben, im Telefon ist leicht, jemand anderen darzustellen. Also einmal beim Telefonat hatte ich also einen Viktor ausgegeben, der relativ barsch war. Und das war dann auch eigentlich meine Legende, um den Viktor gegen mich selbst auszutauschen, indem wir diesen Viktor eben so unangenehm agieren ließen, dass es leicht war zu erklären, okay, der Mann ist ungeeignet für solche Art von Verhandlungen. Wir ersetzen ihn durch jemand sympathischeren wie mich.
Das haben Sie ja ganz gut hingekriegt. Ich habe mich dann auch gefragt, als dann letztendlich dieses Treffen vereinbart war in dieser Villa in Ibiza, Sie hatten ja diese versteckten Kameras aufgebaut, aber auch das hätte ja schnell auffliegen können, wenn da mal jemand irgendwie so einen Lampenschirm mal hochgehoben hätte oder so. Es wäre ja eigentlich furchtbar gewesen, wenn das nach ein paar Minuten schon aufgeflogen wäre. Was dachten Sie? Waren Sie nicht aufgeregt?
Oh, nein, eigentlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, also ich war überhaupt nicht aufgeregt. Das ist auch geschuldet. Also ich bin vor solchen Sachen aufgeregt. Wenn ich mittendrin bin, bin ich eigentlich meistens nicht aufgeregt. Nachher auch wieder, aber in der Sache, in dem Moment nicht. Diese Kameras sind, man stellt sich das vielleicht anders vor, die sind mittlerweile, also damals schon, wir reden jetzt 7 Jahre her, erstaunlich gut getarnt. Also sie sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen oder eigentlich nicht zu erkennen, wenn man nicht gerade geschult ist darin. So gesehen hatte ich überhaupt keine Sorge, dass das auffliegen würde. Meine primäre Sorge war vielleicht, dass dadurch, dass wir eben nur dieses eine Treffen mit Herrn Strache hatten, diesen einen Abend, musste ich relativ pushy sein und relativ forsch vorgehen, was jetzt nicht unbedingt den üblichen Gepflogenheiten entsprochen hätte in anderen Projekten, weil man einfach mehr Möglichkeiten und mehr Optionen gehabt hätte, das langsam sich vorzutasten. Und das war eigentlich mehr meine Sorge, dass der einfach irgendwann sagt, okay, das ist zu viel, ich stehe jetzt auf und ich gehe. Oder ich glaube das nicht mehr, was ist das für eine Show? Aber selbst wenn das passiert wäre, muss ich ehrlich sagen, hätte ich das Schulterzucken zur Kenntnis genommen, hätte gesagt, Respekt, alles Gute für dich, hier Hausrecht, verlass das Haus und schönen Urlaub noch. So gesehen hatte ich also jetzt wenig Sorge, dass da was Schlimmes dabei rauskommen könnte. Es hätte nur halt schief gehen können.
Aber es ging ja aus Ihrer Sicht gut. Er hat sich ja tatsächlich um Kopf und Kragen geredet, ist ja auch nachzusehen in dem Video. Was dachten Sie, als er gegangen war und Sie sich in Ruhe dieses Video haben anschauen können?
Als ich es dann sah, war mir schon klar, dass das einerseits politisch medial eine Bombe ist. Andererseits war eigentlich mein Ziel, strafrechtlich Relevantes zu generieren. Und das war in meinen Augen nicht der Fall. Auch der etwas obskuren österreichischen Gesetzgebung geschuldet, die vorab Korruptionshandlungen nicht unter das Strafrecht stellt. Ja, das hat sich 5 Jahre später dann irgendwann mal geändert. Mein Eindruck war jetzt nicht einer von großem Erfolg und tiefer Begeisterung nach diesem Abend. Es war eher so ein, ja, das hat geklappt, aber hätte weitaus besser klappen können.
Das Video wurde 2017 gefilmt, aber erst 2019 veröffentlicht. Wieso?
Nur der Punkt war, dass dieser Bodyguard aufgrund der vorher angesprochenen Komplikationen mehr oder weniger also seinen Job, seine Rentenvorsorge etc. riskierte, ein Strafverfahren riskierte und für sich in Anspruch nahm, dass er eine Absicherung haben wollte. Das fand ich durchaus legitim, das finde ich noch heute legitim. Es gibt viele Leute, die das kritisieren, die also quasi diese Geldforderung in den Vordergrund schieben und sagen, okay, die hehre Motivation ist damit irgendwie etwas beschmutzt. Ich sehe das nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte die Person sehen, die also sehenden Auges ins Unheil geht, ohne über sein eigenes Wohl nachzudenken. Auch nur so gesehen finde ich diesen Anspruch, den dieser Bodyguard hatte, gerechtfertigt. Der wurde nicht erfüllt. Das war der Grund, warum es also so lange dauerte. Weil das Ibiza-Video im Gegensatz zu dem, was die breite Öffentlichkeit so wahrgenommen hat, eigentlich für was anderes bestimmt war als das, was es dann am Ende war. Die Idee war immer, man sichert diesen Bodyguard ab, der Bodyguard geht also an die Öffentlichkeit, bringt seine Vorwürfe, die unbewiesen sind. Herr Strache wird natürlich dementieren, wird sagen, okay, gut, da ist ein Polizist, der hat eine Straftat begangen, indem er es nicht gemeldet hat. Wem wollt ihr also glauben? Und dann hätte man das Video hinterhergelegt, um ihn also zu konterkarieren. Das war die Idee des Ibiza-Videos. Dadurch, dass dieser Bodyguard keine Absicherung gefunden werden konnte durch den Anwalt für ihn, war es dann schlussendlich meine Entscheidung, das Video alleine an die Medien zu geben, ohne diesen Bodyguard. Und der Rest der Vorgänge ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aber wie gesagt, also die Idee, der Plan war ein anderer als das, was passiert ist.
Ja, Herr Hessenthaler, das war ja nicht direkt auf das Video bezogen. Es ging um etwas anderes, nämlich worum?
Es ging um Drogenhandel, der mir vorgeworfen wurde, für den ich auch verurteilt wurde, bis in die letzte Instanz. Dass dieser Vorwurf eine Menge an Kuriositäten mit sich brachte, bin nicht nur ich, der das behauptet. Aber es war so, dass die Ermittlungsbehörden ein massives Interesse entwickelten, meiner habhaft zu werden. Jetzt, wie gesagt, wir hatten angeboten Einvernahmen auf dem Rechtshilfeweg in Deutschland. Man muss verstehen, ich hatte eine Firma in München, war in Deutschland gemeldet, also so gesehen ein recht normaler Vorgang in meinen Augen. Das wurde nie aufgegriffen. Ich habe nicht einmal eine Vorladung bekommen, nicht einmal haben die Behörden sich bei meinen Anwälten gemeldet und gemeint, sie würden gerne mit mir sprechen. Es war mehr so, meines Eindrucks nach, dass man mit diesen Vorwürfen versuchte, meiner habhaft zu werden, und zwar mehr oder weniger überraschend, überfallsmäßig, um an meine diversen digitalen Datenträger zu kommen, um diese auszuwerten, in der Hoffnung, Informationen über das Ibiza-Video zu generieren. Und dadurch, dass die bayerische Staatsanwaltschaft, glaube ich, die München Staatsanwaltschaft damals, die Rechtshilfe bezüglich des Videos versagte, kamen dann aus wie auch immer gearteten Gründen Vorwürfe auf der Erpressung und des Drogenhandels. Die wurden gestützt durch sehr fragwürdige Zeugen, die einerseits selbst schon Strafverfahren am Hals hatten, andererseits hohe Geldbeträge aus dem Glücksspielbereich bekamen. Jetzt mag das kurios klingen. Warum Glücksspielbereich? Weil Herr Strache eine der prägnantesten Sätze, die er im Ibiza-Video sagte, die ausgestrahlt wurden, war: die Novomatic zahlt alle, gemeint alle Parteien. Und die Novomatic ist nun mal der größte Glücksspielkonzern in Österreich, die offenbar massives Interesse hatten an einer Gesetzesänderung. Die Novomatic, muss man dazu sagen, bestreitet, damit irgendwas zu tun zu haben. Nichtsdestotrotz war es ein Lobbyist, der rein und primär für die Novomatic tätig ist, der diese Geldzahlungen geleistet hat an die Zeugen. Was man sich jetzt dazu denken mag, sei dahingestellt.
Es war jedenfalls Kokain, das nie aufgetaucht ist. Also es gibt in dem Sinn dafür keinen Beweis. Die beiden Investigativjournalisten von der Süddeutschen Zeitung, Bastian und Friederik Obermeier, schreiben im Vorwurf ihres Buches, Zitat: unserer Meinung nach wurde das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten auf geradezu groteske Weise missachtet. Also um das mal so ein bisschen einzuordnen. Es gibt, also in jedem Fall gibt es Zweifel. Nichtsdestotrotz, es war ein rechtskräftiges Urteil. Sie mussten tatsächlich ins Gefängnis. Wie haben Sie diese Zeit überstanden?
Es gab eine Menge Zweifel und das hat auch nach 7-monatelangen Verhandlungen das Gericht anerkennen müssen. Es hat nur diese Zweifel dann umgewandelt in einer sehr kuriosen Begründung, in dem der Richter meinte, der Fakt, dass die Zeugen gelogen haben, teils Geld bekommen haben und es all möglichen anderen Dinge sorgen für sehr viel Zweifel, aber genau diese Fakten machen sie glaubwürdig, weil beim Komplott würden also die Zeugen nicht so viele Widersprüche mit sich bringen. Das ist eine erstaunlich kreative Begründung. Aber das Gefängnis war dann für mich im Endeffekt, ich war ursprünglich in Berlin verhaftet worden, war dann in Moabit knapp 3,5 Monate, war noch vor meiner Abschiebung nach Österreich dann im Wirecard-Urausschuss im Bundestag geladen. Und kam dann nach Wien, war dann dort in Einzelhaft, knapp 3 Monate lang und wurde dann nach St. Pölten verlegt, was der Gerichtsstandort dann war, kurioserweise für das Verfahren. Aber wie dem auch sei, ich war im Endeffekt die kompletten 28 Monate in U-Haft. U-Haft bedeutet, wenn man nicht arbeiten kann, 23 Stunden am Tag eingesperrt zu sein, 1 Stunde Freigang. In St. Pölten waren die Gegebenheiten besonders unangenehm. Wir waren in St. Pölten, glaube ich, zu 6 in 20 Quadratmetern. Was dementsprechend für Spannungen sorgen kann. Aber ich habe das Beste daraus gemacht.
Was haben Sie in dieser langen Zeit im Gefängnis übers Leben gelernt?
Ach, übers Leben habe ich nicht viel gelernt. Ich habe viel über andere Leute gelernt. Übers Leben habe ich im Gefängnis nichts gelernt. Im Gefängnis ist ein Sammelpool von sehr unterschiedlichen Existenzen. Und wenn man Interesse dafür entwickelt, kann man sehr viel daraus lernen und mitnehmen. Das habe ich versucht zu tun, weil ich einfach alles, was ich in meinem Leben erlebe, versuche als Erfahrung zu nehmen. Auf der anderen Seite habe ich Dinge getan, mir Ziele gesetzt, die man sich halt so setzen kann im Gefängnis. Im Gefängnis gibt es nicht viel, was man selber kontrolliert. Eine Dinge, die ich kontrollieren konnte, war, ob ich rauche oder nicht. Also habe ich beschlossen, aufzuhören zu rauchen im Gefängnis. Was sicher auch eine der schwierigsten Sachen ist, die man tun kann, vor allem wenn im Gefängnis geraucht wird von allen.
Sie haben Sport getrieben, ja, und abgenommen?
Das habe ich auch versucht zu tun. Auch das muss man verstehen, Sport in der Zelle zu treiben, ist nicht ganz einfach. Ich habe es mit Tesa-Kleber oder Tesa-Band geklebten Wasserflaschen probiert, was eigentlich auch verboten ist im Gefängnis. Im Gefängnis sind viele Dinge verboten, die dann doch passieren, aber es ist immer so ein Abtasten. Aber ja, also ich habe versucht, auf mich selbst Acht zu geben, so gut wie möglich.
Wie denken Sie heute über das Ibiza-Video? Würden Sie es denn wieder machen mit all dem, was Sie erlebt haben danach?
Ja. Tatsächlich ja, ich würde es anders wieder machen, aber ja, ich würde es umso mehr wieder machen, weil mit all dem, was danach gekommen ist, jetzt nicht, was mich persönlich betrifft, sondern mit all dem, was man mitbekommen hat, was ans Tageslicht gekommen ist, was auch für mich überraschende Dinge waren, obwohl trotz meiner zynischen Einstellung zum österreichischen Staat an sich in seiner jetzigen Form, finde ich, dass es unbedingt wert war. Es hätte eigentlich noch mehr sein sollen, und wenn ich mir die Jetztzeit anschaue, dann würde ich jegliche solche Dinge weiterhin befürworten, mit oder ohne meinen Beitrag.
Nun hat das Ganze auch eine weitere Perspektive. Man fragt sich, wenn schon ein ganz normaler Mann Spitzenpolitiker so aufs Eis führen kann, was ist denn dann mit hochbezahlten professionellen Agenten?
Das war tatsächlich der Ausgangspunkt meiner Überlegung. Also meine ursprüngliche Motivation, wenn man so will, das, warum ich zugesagt hatte, abseits von diesem Freundschaftsgefühl gegenüber dem Anwalt, war tatsächlich für mich dieser, wenn man so will, Brain-Teaser, ist das denn möglich? Und als ich verstand, dass es möglich ist, kam dieser Schockmoment für mich, wo ich mir dachte, wenn mir das möglich ist, mit sehr begrenztem Budget als quasi ein, zwei Mann-Unternehmen, wenn man jetzt diese Oligarchen nicht noch dazu rechnen will, was ist dann für einen professionellen Dienst möglich? Und dass professionelle Dienste sowas regelmäßig machen, probieren, exerzieren, ist bekannt. Und das war eigentlich das, was mich so überraschte an dieser Sache, dass also Österreich offenbar in seinem Sicherheitsapparat kaum Vorkehrungen dafür hatte. Und die Nachrichtendienstwelt etwas kennend, würde es mich sehr, sehr überraschen, wenn das nicht schon vielfach gemacht worden wäre vorher. Und was daraus resultierend sein mag, weiß ich nicht. Aber es ist auffällig, dass gewisse Proponenten in Österreich eine sehr pro-russische Haltung noch immer vertreten. Dafür gibt es sicher auch wirtschaftliche Gründe, aber ob das die einzigen Gründe sind, warum alle Akteure sich dementsprechend positionieren, wage ich persönlich zumindest zu bezweifeln. Ich finde, das ist ein Thema, das in Österreich sehr lange unter den Teppich gekehrt wurde. Es kam jetzt etwas an die Oberfläche durch eine ganz andere Causa, die Causa Masalek und Wirecard. Aber noch immer ist das ein Thema, wo ein guter Teil der österreichischen Politik lieber wegschaut als hinschaut. Und das ist in Anbetracht auch der geopolitischen Situation, die sich da seit 2, 3 Jahren ergeben hat, mit Sicherheit mit einem großen, großen Fragezeichen zu versehen.
Herr Hessenthal, jetzt verraten Sie uns zum Schluss noch, was aus Ihnen wurde nach dem Gefängnis. Sie haben ein Buch geschrieben. Was machen Sie noch?
Ich unterrichte an der Uni OSINT, also Open Source Intelligence, in einem Research Lab, oder unterrichte, ich habe ein Research Lab, ich leite ein Research Lab und ich bin für eine Cybersecurity-Firma in Deutschland tätig.
So, und bei dem Leben, das Sie da geführt haben, mit all diesen Orts- und Berufswechseln, wie konnten Sie da überhaupt ein Privatleben führen? Da war doch kein Platz für Kinder.
Nee, also ich hätte auch nicht tatsächlich, also ich glaube, ich würde behaupten, wenn man Frau und Kind hat, macht man so einen Job nicht, außer man ist ein kompletter Psychopath. Die Risiken, die ich eingegangen bin in meiner beruflichen Tätigkeit, konnte ich eingehen, weil ich für mich der Auffassung war, die Risiken zu verstehen und sie zu akzeptieren. Und wenn man alleine für sich durch das Leben geht, dann kann man das auch machen. Wenn man also bereit ist, diese Konsequenzen, die möglichen, zu tragen, und das war ich. Ich glaube, wenn man Verantwortung für andere Leute mittragt, wie Familie, dann muss man schon gewisse psychologische Schäden mit sich tragen, um das zu tun.
Das war unser heutiger Gast, der österreichische Sicherheitsberater und Mann hinter dem Ibiza-Video, Julian Hessenthaler. Sein Buch heißt Nach Ibiza, der lange Schatten eines Skandalvideos, Untertitel Warum unsere Demokratie in Gefahr ist, und ist beim Goldeck Verlag erschienen. Vielen Dank fürs Kommen, alles Gute nach Wien. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Schönen Tag, ciao.
Den Talk mit Julian Hessenthaler gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und noch ein Podcast-Tipp. Die Entscheidung, so heißt ein Podcast mit politischen Entscheidungen, die unser Leben verändern. Und viele Entscheidungen, die man fällt, versteht man auch erst hinterher. All das in der ARD Audiothek. Und jetzt noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2 wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan.